Hallo, wir nehmen heute das erste Mal auf in einem, ja, in einem Raum, in dem wir noch nie waren, denn wir sind gerade hier in der Tonabteilung unseres Fernsehstudios, denn heute ist Dienstag, das heißt, heute ist auch der Tag, an dem Late Night Berlin stattfinden wird. Mhm. Jetzt haben wir uns aber morgens schon mal hier getroffen, uns zusammengezwungen, muss man fast sagen, ja, also es war auch ein bisschen schon, ja, mit viel Ärger und Druck.
Ich sollte überhaupt nicht hier sein.
Du solltest gar nicht hier sein, nee. Und man traut sich auch gar nicht, ich traue mich nur unter dem Schutz des laufenden Mikrofons, mhm, das Thema überhaupt anzusprechen, weil ich das wirklich das, sagen wir, die Aufnahme empfinde ich als, als kleine Schutzmauer für mich, dieses Thema überhaupt aufs Tablett zu bringen, weil man ja sich dann doch an andere gesellschaftliche Konventionen hält, ja, als wenn man das jetzt so zwischen Tür und Angel bespricht. Und ja.
Es wird die Folge, in der ich nicht lache.
Hast du deinen Lachen verloren?
Ja, hast du das verkauft wieder?
Ich hab's wieder verkauft. Scheiße.
Thomas Thaler.
Ja, ich hab, zu Hause habe ich einen stehen, den habe ich mir aus dem Baumarkt ausgeliehen. Damit wollte ich heute meine Terrassenplatten ab.
Oh, hast du so einen, der sich so festsaugt?
Weiß ich nicht. Das ist so ein Riesenpaket mit Kram drin. Muss ich mal gucken, ob das dabei ist.
Ja, es gibt einen normalen, der macht halt diesen harten Strahl.
Ja.
Schon geil, macht aber auch viel kaputt.
Aha.
Gerade bei Terrassenplatten, ja, und so weiter, oder wenn du so an so frisch gestrichene Ecken kommst von irgendwo, mhm, da muss man sehr aufpassen. Dann gibt es da natürlich noch den weichen Aufsatz, der ist aber nicht so geil. Und dann gibt es etwas, das habe ich gesehen in der Insta-Story von Sascha Lobo.
Ja.
Das
habe ich auch gesehen.
Ja, das,
da war ich auch
Ding
fasziniert, dieses, ja, Dreieck.
Ja, das habe ich dann auch direkt gegoogelt.
Ja.
Und das ist tatsächlich, das ist so ein Dreieck, das saugt sich offenbar so fest, das auch von der Firma.
Die piepen wir aber. Bis,
nö,
wir das nicht haben, das Gerät.
Nein,
die sollen sich also erstmal selber wiedererkennen, uns das zuschicken.
Wieso?
Und dann würden wir das entpiepen. Das ist Erpressung, Klaas.
Weißt du, willst du das, ja, jetzt machen? Das
ist der Neuköllner Weg.
Ja?
Ja.
Aber also das heißt, wir piepen jetzt dieses Gerät?
Genau. Die schicken uns das ungefragt zu und dann sind wir vielleicht bereit, das Piepen zu entfernen.
Sag mal, und meinst du, Sascha Lobo ist so doof und hat das umsonst gemacht?
Ja, sicher.
Und hat uns,
liebe
damit,
Grüße,
hat uns damit influenced.
Ja, genau.
Naja, auf jeden Fall kann man damit geil Terrassenplatten,
ja,
sauber
man
machen.
Man könnte damit geil Terrassenplatten sauber machen. Aber sagen wir es, wie es ist. Ne? Stattdessen sitze ich hier in einem mir unbekannten Tonstudio und mache Podcast mit euch. Wie kam es denn dazu, statt Terrassenplatten sauber machen?
Also, dass du nicht alle Tonstudios vorher schon kanntest, da weiß ich nicht, wie das dazu kam, dass du hier noch nie warst, dass dir das unbekannt ist. Das tut mir leid. Ist das das Problem?
Oder ist das Problem, dass man dienstags arbeiten muss, Schmitty? Ist das kam das überraschend für dich?
Das kam
ein bisschen hoch, weil ich weiß, dass ich seine Wut vor allen Dingen auf dich, Klaas, entladen wird. Deswegen kann ich ihn so ein bisschen hochzünden und weil ich weiß, ich krieg das nicht ab.
Moment. Also, ich hatte.
Ja, was hast du denn vor Besseres?
Eine
heute
längere Strecke durchgearbeitet und dann hatte ich 2 Tage frei. Und zwar vor Ostern und nach Ostern. Donnerstag und Dienstag. Und da war schon einkalkuliert, dass ein Tag Minimum wahrscheinlich nicht klappt.
Im Moment, aber
letzten Donnerstag kam Jakob um die Ecke, hat gesagt, es haut bei ihm auf gar keinen Fall hin. Er kann nur an diesem Donnerstag aufnehmen. Da habe ich mich hier ins Studio geschleppt und ihr erinnert euch, ich war ein Zirkuspferd. Ich habe wirklich noch abgeliefert.
Ja.
Hab gedacht, naja, scheiß drauf, war ja einkalkuliert, der nächste Dienstag ist dafür frei. Und jetzt kommt über Ostern, während ich mein Lamm verschluckt habe, so kommt von euch, es geht leider diese Woche nur Dienstag.
Aber heißt es, dass du jetzt, also man muss nochmal zusammenfassen, die Frechheit war, dass du an dem Donnerstag musstest du schon etwa 1,5 Stunden arbeiten.
Es ist doch nicht 1,5 Stunden, du Arschloch.
Geht der aber länger, der Podcast?
Ja, der geht länger. Vor allem, das ist doch, es ist doch eine andere Sache, ob man weiß, man hat frei und kann mal ins schöne Brandenburg rausfahren.
Das ist nicht erlaubt, Schmitty.
Schön.
Achtung.
Ist erlaubt.
Man darf doch nicht raus.
Ich kann doch alleine mal nach Brandenburg fahren.
Wie mehrere Kilometer von deinem Wohnort ist das
15
erlaubt?
15 Kilometer,
okay?
Reicht.
Ich weiß das nicht mehr. Es ist Osterwirrwarr.
Ja.
Weiß ich doch nicht, was man alles darf.
Okay.
Auf jeden Fall wäre es sein gutes Recht gewesen, emotional, ja, und das verstehe ich. Hattest du über Ostern frei?
Ja.
Ach doch, da hattest du frei.
Ja, und?
Ja,
vier
ich
Tage.
Auch. Wir, du auch?
Wo ist das Problem? Wo ist das Problem?
Nee, Problem, gar im Gegenteil. Ist ja kein Problem, frei zu haben.
Nee, ist kein Problem.
Nee, okay. Aber was ich dir nur mal sagen wollte ist, und das ist wirklich, muss ich sagen, mittlerweile wie, und das ist ein aufrichtiges Kompliment, du bist hier reingekommen,
mhm,
hast zwar geguckt wie der Undertaker, aber was du nicht mitbekommen hast, ist, dass du mittlerweile diesen Eine-wie-keine-Effekt hast. Durch deinen, tatsächlich muss man sagen, deinen neuen Look.
Mhm.
Wenn du hier die Maske abmachst, ist das wie in so Filmen, wo dann eine so eine Brille abnimmt, auf einmal sieht man, dass sie super aussieht.
Ja.
Und so ist das, wenn du die Maske abnimmst, du bist durch dieses Graumelierte mittlerweile in den Bereich älteres Männermodel gerutscht.
Ja.
Du könntest Werbung machen für Sportbier zum Beispiel.
Ich habe gestern Traumschiff geguckt.
Und da dachte ich auch mir, geguckt.
Da sehr könnte ich mich auf der Brücke gut vorstellen.
Ja.
Neben diesem Morgenstern oder wie er heißt. Nee,
du meinst
Daniel
auch,
irgendwas.
Du meinst auch den Kollegen von Florian Silbereisen, der auch so graumeliert ist.
Wo man sich fragt, warum ist er nicht der Kapitän?
Stimmt, ja, also aber er hat mehr Erfahrung.
Ja.
Er hat wirklich mehr Erfahrung, er sieht geiler aus.
Er strahlt auch viel mehr Kompetenz aus. Also wenn man so, Florian Silbereisen, der macht das sehr gut, aber ein richtiger Kapitän ist er nicht.
Aber das war auch ein Riesenskandal in den letzten Tagen. Es ist ja immer so, Traumschiff läuft. Das ist ja auch so schön ausgedacht von der deutschen Kultur, muss man sagen, dass Traumschiff immer an Feiertagen läuft. Ne? Und jetzt gab es zum ersten Mal einen Riesenskandal nach all den Jahren. Gaga-Drehbuch beim Traumschiff.
Nein!
Und ich bin der Riesentraumschiff. Ich gucke ja jede Folge, du auch schon.
Das war einer der besten.
Doofe Dialoge.
Die war noch plausibel.
Ja, das war noch, also es war im Grunde wie immer, aber diesmal wurde ein Gaga-Drehbuch unterstellt. Mhm. Und was ist passiert? Also es gab einen Stammgast und der galt so ein bisschen wie so ein Kurschatten, hat er sich immer an Frauen dran gehängt. Und der wiederum hat sich aber diesmal richtig verliebt in eine auch.
Ja.
Das war schon mal, ist passiert, über 2 Stunden.
Aber eigentlich war das so ein Heiratsschwindler oder was?
Nee, gar nicht. Nee, das wäre zu aufregend, so eine Folge. Ein Heiratsschwindler ist auch, nee, der war einfach, das war so ein Casanova und der ist diesmal eben auch an einer Frau mal so hängen geblieben.
Ja.
Ne? Aha. Das war eine Geschichte. Dann die andere Geschichte war eine Blinde und da wurde der Betreuer von der Blinden, wurde ausgetauscht in letzter Sekunde in einen jungen Mann, der das noch nie gemacht hatte und der so ein bisschen so ein Tu-nicht-gut war. Und die Blinde konnte konnte diesen Tu nicht gut aber beraten, weil der hatte sich in Minute 1 in der Bordboutique beim Kauf von frischen Sachen auf Rechnung der Blinden, weil er im Halodri Konto auch hatte, in Viktoria Swarovski verliebt, alias Tanzlehrerin auf diesem
aber
Schiff.
Aber was will man da denn noch für einen guten Tipp geben?
Ja, konnte die wertvolle Flirt-Tipps geben.
Ist das Kind nicht schon im Brunnen gefallen?
Nein.
In dem Moment, wo man merkt, huch, Amor hat sich da mal hart verschossen?
Nee, die haben im Grunde das gemacht, worauf viele unserer Matz-Drehs basieren. Das heißt, im Grunde, die Blinde war dann Flirthelferin.
Genau.
Und das heißt, sie sitzt in einem geschützten Raum und hört übers Handy die Flirtversuche am ersten Date mit.
Ja.
Und gibt nützliche Tipps übers Handy.
Ja.
Ah. Ist aber dann aufgeflogen und dann war erstmal wieder Krisenstimmung.
Aber wisst ihr, was der Satz war? Der Viktoria Swarovski komplett hat alles vergessen und sich Hals über Kopf in den Halodri verlieben lassen.
Na, was, wie
das? Er hat gesagt, ich bin nicht gut mit Worten, deswegen leih ich mir sie von anderen aus.
Aha.
Ja, und er leitet sich von anderen aus, indem er nämlich Ingeborg Bachmann-Gedichte an die Türen hängt.
Aus der, noch irgendwas aus der Gruppe 47 ist ja romantisch.
So war's. Also toll. Es war eine ganz normale Folge.
Aber das Gaga-Ding war einfach, dass der Betreuer der Blinden, der wollte der Blinden helfen und hat dann auf einer einsamen Insel irgendwo im Süd...
Auf Naschi oder Maschi
keine
oder so.
Irgendeine Insel.
Malediven, irgendwas.
Auf Maschi Island.
Ja, Maschi.
Da hat er mal schnell Amazon bestellt. Und so ein Echolo für Blinde quasi.
Das habe ich gelesen und das ist offenbar nicht so gut angekommen.
Das war Gaga.
Nee, das war Gaga.
Aber Florian Silbereisen hat versprochen, großes Versprechen in der Bildzeitung abgegeben. Er findet es erstens gut, wenn die Drehbücher ein bisschen mehr Humor bekommen.
Mhm.
Das finde ich gut.
Mehr.
Und er hat versprochen, da wieder spannendere Geschichten zu erzählen.
Mir ist aufgefallen, Florian Silbereisen ist aus demselben Stein rausgemeißelt wie Thomas Hajo.
Ach, wieso?
Bitte?
Die haben dieselbe so ein bisschen so den Whisky leben und so, also gar nicht im Sinne von Alkoholiker, sondern das sind so richtige Männer.
Moment,
auch
das
immer
sind
so
ganze
da
Männer,
wie Thomas Hajo.
Ich habe da irgendeinen Screenshot gesehen, wo der da oben ohne steht, wo ich auch dachte, ist das jetzt eine gute Idee, wenn man ihn da so als Mann auch an die Wand malen will, dass der da jetzt, der hat ja wirklich einen Oberkörper wie ein 9-Jähriger.
Quatsch!
Ja. Doch.
Also klar, ist dir spricht der Neid.
Also wie ein 9-Jähriger, der gegen seinen Willen tätowiert wurde.
Also der hat einen traumhaften Oberkörper, da muss ich wirklich noch Jahrzehnte trainieren und dann bin ich wahrscheinlich tot und habe dann nicht diesen Oberkörper. Also wirklich toll. Ein schöner Mann.
Ja, ich habe ja jetzt nicht, also
schön.
Wenn man das gut findet, ja, aber er sieht eher aus wie so ein Sänger von irgendeiner Indie-Rock-Band, der in so einem Heroin-Schick einfach nur noch 12 Kilo wiegt, damit die Jeans passt.
Und ich finde auch wirklich dieser andere Mann, der Graumelierte, da muss ich sagen, ich war bisher nicht schwul, aber mit dem könnte ich mir ein Leben vorstellen.
Ja,
weil der ist so schön.
Ein ganzes Leben direkt.
Ja. Bei dem würde ich gerne morgens aufwachen. Das ist ein schöner Mann.
Den wird man gerne morgens so Fragen übers Leben stellen.
Genau. Der so ein bisschen Seemannsgarn spinnt.
Ihr seid ja Leute. Ja.
Aber ich wollte eigentlich heute beginnen und einmal...
Nee, du wolltest mal beginnen. Ja. Also wie ist das denn jetzt ausgegangen? Also wir haben festgestellt, ich sollte gar nicht hier sein. Ich hätte eigentlich frei und sollte
wie das ausgegangen ist, die Pointe, die leben die wir doch gerade hier. Die sitzt doch hier. Die ist hier, die Pointe ist hier gerade, reingestiefelt. Und hat dir erstmal Pfeife angeschissen, ja, dass der nicht ordentlich Mann. Guten ja. Morgen sagt.
Sag mal, Leute, nicht mehr guten Morgen, oder was? Das war deine Begrüßung. Und dann Pfeife so zittrig, Herr General, ich hab ihn doch, also ich hab doch Hallo gesagt.
Nein, ich hab nichts gehört.
Naja, ja. So war das, muss so man ja mal so sagen. Du hast gerade gesagt, Gaga, die ja. Gaga. Drehbücher und so. Ja. Das ist ja so ein typische Boulevard-Bildzeitungs-Dings, ne? Und das muss man sagen, das ist ja eine Kunst für sich, jetzt völlig unabhängig mal von der ganzen Mentalität dieser Zeitschrift, was da so los ist, ja, wie man das alles so findet. Aber diese Kreation, die manchmal dann mündet in irgendeiner Schlagzeile, meistens auch über die nicht so wichtigen Themen, das ist ja manchmal schon wirklich eine Kunst für sich.
Definitiv.
Hast du Lieblingsschlagzeilen, die es irgendwann mal gab? Hast du eine?
Lieblingsbenennung von euch beiden, Joko und Klaas, sind immer das Blödelduo. Blödelduo, Joko und Klaas.
Blödeln.
Das liebe ich, ja.
Aber blödeln finde ich eigentlich gut. Ja. Dass man praktisch, also blödeln heißt ja...
Das ist so uneitel.
Vor allen Dingen ist es eine Tätigkeit, die einfach nur darin besteht, seine Blödheit auszudrücken. Ja, ja, also das ist, ne, das ist ein Tu-Wort für Blödsein.
Ja.
Ja? Ja. Man kann ja still und heimlich in der Ecke sitzen und blöd sein, das merkt ja niemand. Aber wenn man das Blödsein so richtig präsentieren will, dann muss man blödeln.
Wenn andere Leute einfach so kurz denken und sagen, ah nee, komm, das ist zu blöd, das ist mir zu peinlich, dann sagt ihr... Rein in die Tür.
Dann blödel ich los. Ja. Genau, dann wird richtig hart abgeblödelt.
Also meine Lieblingsschlagzeilen sind zwei, die können einem auch so ein bisschen ans Herz gehen. Aus heutiger Sicht fallen die vor allen Dingen durch Geschmacklosigkeit auf. Also die eine war und wirklich so gelesen, da lebte er noch. Wann platzt Dirk Bach?
Ja. Das stimmt.
Es passt auch nicht mehr mit dem heutigen Mindset, auch nicht mehr ganz so Body Positivity, passt das nicht zusammen. Und die andere war auch traurig, Rudi Carrell, hier schreibt er seine letzten Witze.
Also,
ich muss lachen, weil man muss lachen, weil es so geschmacklos ist.
Ich habe tatsächlich über diese Schlagzeile habe ich tatsächlich mit Dirk Bach mal gesprochen.
Ja?
Ja, ich habe den gefragt, wie findest du das denn so, ne? Weil das war auch irgendwie so eine Art Running Gag dann zwischen irgendwie, das kam dann nochmal irgendwie so ähnlich und so. Und ich weiß nur, dass er gesagt hat, dass er das schon lustig fand.
Lustig?
Ja. Irgendwie fand er das lustig.
Sonja Zietlow hat ihn doch auch Dicky genannt und so.
Ja, gut, das war ja nun auch nicht zu übersehen. Und er hat auch selber mal gesagt, man kann besser über ihn drüber springen, als umzulaufen. Und das sind also, ich kann mich noch erinnern, dass, glaube ich, einer der letzten Fernsehauftritte. Das war der letzte Fernsehauftritt, war bei Neo Paradise von Dirk Bach. Und ich muss sagen, ich war ja absolut riesengrößter Dirk Bach-Fan. Gar nicht mal so wegen dieser Dschungelcamp-Moderation, als er dann ja nochmal tatsächlich eigentlich ja im fortgeschrittenen Stadium seiner Karriere nochmal so richtig einem großen, breiten Publikum nochmal bekannt wurde. Ne? Also der nächsten Generation eigentlich, ne? Sondern ich war wirklich als Kind und auch als Jugendlicher schon riesengroßer Dirk Bach-Fan, weil A hat er in meinem absoluten Lieblings-Witzfilm Kein Pardon, den Hardy Loppmann gespielt. Ja. Und zwar sensationell.
Hallo, hallo, hallo!
Das ist nicht lustig, so ist es nur platt. Hardy Loppmann muss Lockenwickler tragen, vom Schrank springen, dabei in die Kamera gucken und hallo, hallo, hallo sagen, sonst ist es nicht lustig, sonst ist es nur platt.
Ja, das muss man aber wirklich nochmal betonen. Das ist ein absoluter Baywatch Berlin Filmtipp. Kein Pardon. Also wer das noch nicht gesehen hat, der
es ist immer
weiß
alles,
nichts übers Fernsehen.
Alles, was jemals übers Fernsehen irgendwie gesagt wurde, stimmt aus diesem Film. Nach wie vor. Natürlich hat sich das so ein bisschen verändert, was die Zeit anbetrifft und so. Und sieht alles ein bisschen anders aus. Aber die psychologischen Abläufe hinter der Kamera sind genauso. Natürlich muss man da viel in anderthalb Stunden pressen. Das heißt, natürlich ist das ein bisschen komprimierter. Aber die ganzen Verhältnisse zueinander, das stimmt alles.
Da gibt's vor allem auch Redakteurinnen, die dann so verhärmt, sagt man glaube ich, so in der Regie sitzen und ihr Leben hassen und ihren Job hassen.
Ja, vor allem der Regisseur auch da. Ja, ist das ein Österreicher. Natürlich ist das ein Österreicher. Es gibt ein paar österreichische Fernsehregisseure, ich möchte da keine Namen nennen, die, glaube ich, Vorlage für sowas sind. Wenn der nur sagt 3, 2, 1 und gute Nacht. Und es gibt die, ne? Ich habe selber schon gehört über die Beschallung im ORF, dass da einer gesagt hat, ja, geh Puppe, sag deinen Satz, ich will in meinen Pool. Ja? Und das kommt vor und auch dieses Rumgeschicke von Leuten, die im Prinzip in diesem Ding was zu sagen haben, aber eigentlich nicht mehr so richtig Freude haben daran. Man kann diesen Job ja mit Verve und Leidenschaft machen. Wir haben ja nun einige Kollegen an unserer Seite, die das ganz, ganz toll machen. Und dann ist es auch ein toller, super Beruf. Aber es gibt natürlich auch die mehr oder weniger eigentlich immer dasselbe machen und das so ein bisschen auf jede Show draufpacken und die Shows und die Redaktion und die Produktion jetzt auch nicht danach schreien, dass man jetzt eine große Innovation da anbietet. Und dann wird so ein Job wie jeder Job, den man immer gleich macht und sich nichts mehr ausdenkt, natürlich langweilig. Und dann setzt so eine Verbitterung ein, weil irgendwann vielleicht doch mal der Wunsch da war, also man ist ja nicht 7 Jahre alt und sagt, ich werde mal Fernsehregisseur, sondern das ist etwas, das macht man sich irgendwann schön oder eben nicht und dann ist es ein sogenanntes Gestrandetsein.
Da
und dann ist scheiße.
Da habe ich eine verdammte Pflicht als Journalist.
Fragen an den Prominenten.
Lieber Klaas, da würde mich doch mal interessieren, welcher Aspekt deiner Arbeit, welchen kannst du nicht mehr sehen? Wo hast du richtig Hass, wenn du weißt, das steht heute wieder auf dem Zettel?
Am schlimmsten finde ich, kommt noch an.
Moderieren.
Nein, moderieren, drehen, das ist ja nun, also wenn ich das jetzt ablehnen würde, ihr wisst, ich liebe meinen Job, ich liebe die Außendrehs, ich liebe mein Publikum und ich könnte mir niemals vorstellen, ohne das zu leben, es ist mein Lebenselixier. Mhm. Aber zum Beispiel eine Sache, auf die ich verzichten könnte, wäre Fotos machen. Ich hasse es.
Mit den Fans?
Nein, nicht mit den Fans.
Ach so,
mit den Fotografen. Das liebe ich.
Ja,
das liebe ich, natürlich. Aber man muss ja ab und zu dann immer mal so Pressebilder machen oder für neue Autogrammkarten, die an irgendwelche Altenheime verschickt werden oder wer das noch haben will. Da braucht man ab und zu neue Bilder. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich mal sage, fotografiere doch einfach während der Sendung. Ich gebe dir auch gar nicht mehr frei. Ich habe teilweise Bilder, die da im Internet kursieren, wo ich irgendwie so ein zu kleines Hemd anhab. Die hätte man jetzt unter anderen Umständen wahrscheinlich nicht freigegeben, weil ich einfach auch nicht gut aussehe darauf. Ne? Weil es einfach, ich bin einfach zu dick für das Hemd und das ist jetzt das Pressefoto. Weil ich das nicht mehr freigegeben habe, weil ich mit diesem ganzen Dixixer zu tun haben will.
Was ist, weil du magst das nicht, dass dich dann so in Pose zu.
Nein, ich habe genau 3 Gesichtsausdrücke. Die kann ich anbieten und vorführen.
Ja.
Und das dauert 12 Minuten, dann habe ich alle 3 Gesichtsausdrücke fertig, habe ich meinen Kopf in jede Richtung mal. Ich weiß auch immer schon so Kinn ein bisschen hoch, Kinn ein bisschen runter, links, rechts. Ich mache das schon alles so, weil ich ja diese ganzen Ansagen kenne und probiere halt wie so ein Passbildautomat alles anzubieten und dann hat jeder was und fertig. Aber ein Fotograf ist es natürlich gewohnt und es ist auch letztendlich seine Jobbeschreibung, stundenlang da drauf zu knipsen. Und dann gibt es welche, die wollen dann mich, die sehen das auch als Teil ihrer Arbeit, mich aus der Reserve zu locken und nochmal richtig was aus mir rauszuholen.
Mal so ein situatives Bild zu schießen. Naja,
das so ein bisschen oder mich zu manipulieren. Indem sie halt die ganze Zeit mich über den grünen Klee loben, wie toll ich das mache. Und ich weiß natürlich, dass in dem Fall, also ich bin ja ganz oft, falle ich darauf rein, wenn man mir sagt, du hast heute toll moderiert oder du wirst gleich sehr gut moderieren, dann weiß ich natürlich, warum das gesagt wird, damit ich motiviert bin. Aber ich glaube es halt oft, weil da bin ich leicht in die Falle zu locken. Beim fotografiert werden weiß ich, dass es absoluter Quatsch ist. Ich stehe da wie ein Baum. Und dann grinse ich und dann mache ich den Kopf so ein bisschen nach links und dann grinse ich mit Zähnen und ohne Zähne und dann drehe ich mich nochmal so in die andere Ecke, dann verlagere ich mein Gewicht einmal aufs andere Bein. Das war's. Das sind die 3 Sachen. Und dann sagt er die ganze Zeit, boah, super. Ja, toll.
Vielleicht hast du das auch sehr
wunderbar.
Gut
sehr gut. Super. Ja. Geil. Oh, toll. Oh, jetzt mit 10. Oh, wunderbar. Und dann reden die so wirklich wie in einem Film hinter ihrer Kamera. Man sieht immer nur das Objektiv. Klick, 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 klick.
Ja.
Reden die ganze Zeit. Und was man aber vergisst in diesem ganzen Showaufbau, weil er ist dann in erster Linie Fotograf und jetzt eben nicht Regisseur und inszeniert da was Tolles, denn er vergisst einen wesentlichen Aspekt. Die guten Fotografen haben immer einen Fotoassistenten, der 2 Meter neben dem Fotograf sitzt an einem Laptop und da kommen dann zeitversetzt die aktuellen Bilder rein und der zieht die manchmal groß, um zu gucken, ob noch scharf ist. So, und der muss halt zusehen, das, was da reinkommt, arbeiten wir da in die richtige Richtung. Das sind also angehende Fotografen, die müssen diesen Assistenzjob da machen und irgendwann ist es dann wahrscheinlich vorbei und dann sind sie selber Fotograf. Die müssen da so durch. Die haben keinen Bock drauf Und mich zu fotografieren ist jetzt sowieso nicht das, was sie sich für ihr Leben vorgestellt haben. Und die können natürlich dieses Gelüge von dem Fotografen nicht mehr hören und spielen nicht mit. Das heißt, an dem sieht man immer, das ist 2 Meter neben dem lügenden, fast ausflippenden, vor Komplimenten sich überschlagenden Fotografen, damit ich irgendwie mehr mache, als mit verschränkten Armen da zu stehen, ja. 2 Meter daneben sitzt einer mit Grabesmiene, der so guckt wie du, als du hier gerade reingekommen bist, wo du halt die ganze Zeit siehst, er hasst den Fotografen, er muss aber hier sein, weil er einen guten Namen hat und irgendwie da als Assistent durchkommt.
Der will den Zirkus nicht mehr mitmachen.
Genau.
Das verstehe ich wohl.
Der hat aber gar nicht verstanden, dass er sichtbar ist. Er denkt, dass die Leute, die fotografiert werden, das nicht mitbekommen. Das sind wie so Kabelhilfen, die so fast einpennen. Ja, natürlich sehe ich die ganze Zeit. Also ich sehe keinen einzigen Zuschauer, der zu Hause auf der Couch sitzt, aber ich sehe natürlich die Kabelhilfe, die sich einen Scheiß interessiert für das, was ich da gerade erzähle. Weil er privat meine Sendung vielleicht nicht schauen würde. Aber er muss ja nun, weil er das Kabel in der Hand hält. Also kabellose Kameras, das würde viele Moderatoren stärker motivieren, weiterzumachen.
Kurze Zwischenfrage, weil du es gerade erwähnst, du siehst nur den einen Kabelträger, wenn du eine Show machst, siehst du nur den, wie der ganz gelangweilt hinter der Kamera rumlungert.
Ja.
Während dahinter vielleicht 1000 Leute die Stunde ihres Lebens haben.
Ja.
So. Es sind bestimmt sogar 2000 Leute.
Teilweise, ja.
Und was seid ihr für Typen? Also das ist ja schon ein erster Hinweis, aber wenn ihr jetzt 1000 Tweets lest zu eurer Sendung, zu eurer Performance, lest ihr den einen schlechten angenommen?
Ja, na klar. Natürlich.
Oder sagt ihr, Mann, da waren 999 sehr gute?
Also ganz ehrlich, wenn du jemand bist, der für so schöne Gefühle empfänglich ist, dann liest man Twitter schon mal gar nicht. Ja. Dann ist einem das irgendwie einfach egal. Man sucht ja einfach nur die Kritik. Und ganz ehrlich, es ist zwar manchmal hart und oft ist es übertrieben und so, aber wahrscheinlich ist dieser eine Tweet, selbst wenn er unverschämt ist oder so, aufschlussreicher, als wenn einem einer das sagt, was man sowieso schon hören wollte.
Ja, aber ihr sucht auch den schlechten Tweet.
Ich suche den nicht, nee. Aber ich sehe den.
Also
ja.
Ich kann auch in so einem Postfach von Instagram, da kann ich 10 nette Nachrichten, ne, 8 Mensch, die Folge hat Spaß gemacht oder sonstiges. Ist einer dabei, der irgendwas zu meckern hat, dann ist für mich der Tag gelaufen.
Nee, ich muss sagen.
Der Tag gelaufen.
Ja, ja. Ich muss
so
sagen,
direkt.
Nicht so wie bei einer schlechten Matz, aber schon hart am Limit.
Aber bei der schlechten Matz hast du gesagt, die versauen dir dein Leben.
Deswegen die Abstufung.
Nur der Tag. Ja. Nee, ich muss sagen, mich ärgert es nur dann, wenn es stimmt. Also wenn ich das auch praktisch unterbewusst oder auch mal so zugelassen habe, dass das sein könnte, was derjenige kritisiert.
Was stimmt denn zum Beispiel?
Ja, ich weiß jetzt nichts Konkretes, aber wenn jemand trotzdem etwas über Late Night Berlin oder über den Podcast schreibt, wo ich sage, ja, da hat er schon einen Punkt, dann ärgert mich das zu Tode.
Und was, wenn einer jetzt sagt zum Beispiel, du hast einen Ludolfsbart mittlerweile.
Genau, also was ich gerade extrem...
Äußerlichkeiten, ganz genau. Platte Äußerlichkeiten.
Was ich gerade extrem viel bekomme, ist Leute, die sich, ohne dass man die danach gefragt hat, also habe ich ja de facto in keinem Medium, das ich bediene, habe ich nach Ansichten zu meinem Bart gefragt, aber ich bekomme extrem viel ungefragtes Feedback zum Bart. Und das ist mir ehrlich gesagt einfach nur scheißegal. Das wäre richtig scheißegal, weil ich habe mich ja...
Aber jetzt gerade, dass die Leute nicht sehen können, ist ja, dass hier jetzt gerade in deinem Bad noch eine Fischgräte hängt.
Das stimmt. Aber was die Leute vielleicht sich nicht vorstellen können, ist, ich habe auch einen Spiegel zu Hause. Ich weiß auch, wie lang der Bart ist und es ist so, dass mir das aktuell so gefällt.
Ja.
Deswegen habe ich mich so entschlossen, den so zu machen.
Heute Morgen hattest du auch so einen Hammer mit und dann mussten wir raten, welche mythologische Figur du bist.
Karl Marx.
Ja.
Mit Hammer und Sichel. Nee, aber das finde ich aber auch interessant. Da kann man sich dann mal so vorstellen, wie das für Menschen ist, die, wie soll man das sagen, ja, die mehr noch bei Instagram arbeiten oder da vielleicht sogar als Influencer tätig sind, wie viel Zeug und Meinung die so zu ihrem Aussehen wohl bekommen. Also das finde ich schon sonderbar. Das ist mir aber jetzt,
also
oder ich war das nicht gewohnt.
Naja gut, aber weil du jetzt auch niemand bist, ich möchte jetzt auch nicht zu nahe treten, aber du verdienst jetzt dein Geld nicht nur über die Beauty-Schiene.
Das kann man absolut so zusammenfassen. Deswegen war es irgendwie umso interessanter, mal die Erfahrung zu machen.
Der Bart ist zu lang. Mach mal dein Bart ab. Na, aber wenn dein Job, du triggerst das natürlich und es sind auch ein bisschen die Geister, die man rief, wenn man jetzt nicht du, aber andere Leute, die auch ansonsten die ganze Zeit darüber sprechen, was ziehe ich an, wie kämme ich mir die Haare, was schmiere ich mir auf die Nase, ist ja klar, dass dann irgendeiner sagt, ja, was hast du dir heute auf die Nase geschmiert, das finde ich aber hässlich. Ist ja logisch, ne? Weil man damit ja Meinung erstmal überhaupt notwendig macht.
Aber eine Jungfrau hat mir geschrieben, es ist bestimmt super übergriffig. Aber dein Bart ist zu lang. Ja, es ist übergriffig. Dann schreib nicht, wenn du das selber erkennst.
Aber ich finde das auch. Übrig. Kann ich dir das als Freund sagen?
Erzähl mal, ja.
Ich habe zum Beispiel gestern, ist dir das überhaupt aufgefallen, dass ich meinen Bart schön gemacht habe?
Ja, ist mir aufgefallen.
Was?
Doch, ich habe schon drüber nachgedacht, während du was anderes erzählt hast. Habe ich drüber nachgedacht, dass ich finde, ich sagte Folgendes. Während du irgendwas geredet hast, habe ich gedacht, ach Mensch, Klaas hat das gut hinkriegt, dass der Bart überall gleich dicht geschnitten ist. Kein
dicht,
Loch.
Man kann ihn nicht dicht schneiden.
Nein, aber du hast kein Loch reingeschnitten. Sehr gleichmäßig.
Nee, weil ich Friseur bin. Ich habe das mit einer Schere gemacht.
Das sieht sehr gut aus.
Ja, und dann habe ich aber was gemacht. Dann ist mir gestern dieser kleine Pünöppel von der Schere, von der Friseurschere, wo man den kleinen Finger drauf ablegen kann, ne? Der ist ja so reingedreht, ne? Dann ist der mir irgendwie, weil der locker, ist der mir runtergefallen und in den Ausguss rein, ne? So, pass auf. Und dann war ich gerade so mittendrin und sah aus wie irgendwie, ne, Two-Face. Auf der einen Seite war schon, auf der anderen noch nicht, aber ich konnte nicht weiterarbeiten, weil ich diesen Finger da nicht drauf hatte. Ich dachte, Kacke. Und dann war dieses Ding weg. Und dann habe ich mir überlegt, ist es dir jetzt egal und es ist einfach weg? Oder mache ich jetzt was? Werde ich jetzt aktiv? Es war sehr spät am Abend.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, nee, ich will jetzt einfach nicht. Ich hatte schon vorher aus Versehen 20 Cent im Mülleimer geschmissen und war mir dann zu fein, da hinterher zu fischen. Da habe ich mich schon über mich selber geärgert, weil ich das eigentlich auch eine Überheblichkeit finde, die ich an mir gar nicht so... Aber ich wusste, ich habe da so alten Kuchen reingemacht. Ich wusste, wenn ich da jetzt reinfasse, so für 20 Cent...
Was wirft ein Star weg? Alten Kuchen.
Ja, der war...
Der nicht mal so eine olle Banane, sondern auch noch Kuchen weggeschmissen.
Ja, der stand jetzt ewig rum und dann mochte ihn keiner mehr essen. Ist doch egal.
Ja.
Ich habe nur gesagt, an dem Tag hatte ich meinen Soll schon erfüllt an Dingen, die einem wurscht sind, die einem nicht wurscht sein sollen. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, dann habe ich den Schraubenzieher geholt und habe das Siphon abgeschraubt und habe von unten unter den Schrank gefasst. Und dann habe ich, dann habe ich erstmal diesen ganzen...
Das ist eklig, was da drin ist. Ich weiß genau, wie das ist.
Das ist bei mir dasselbe drin wie bei dir, nur aus meinen Sachen gemacht.
Ja,
das ist das Eklige daran. Ja. Und dann war es aber so, da habe ich von unten festgehalten und dann habe ich festgestellt, dieser Schraubenzieher, der mit viel Drücken geht's, aber einiges hat zu klein für die Schraube.
Oh nein.
Beim Aufmachen ging's, beim Zumachen dann, wenn man praktisch sowieso nur noch eine Hand frei hat und auch nicht mehr den anderen Schraubenzieher holen kann, weil man gerade dieses ganze scheiß Rohr festhalten muss, weil sonst ein riesen Unglück passiert, was also einer Verkettung an Unglück gleichkommen würde, was jetzt nicht mehr im Verhältnis steht dazu, dass dieses kleine Ding da von der Schere abgefallen ist. Und dann habe ich das alles umgedreht und dann habe ich dieses Rohr abgebrochen.
Oh nein.
Ja. Weil ich das einfach umdrehen wollte. Gegen die Grenzen der Physik.
Weil du zu viel Kraft hast.
Nee,
weil
zu wenig
du so
Hirn.
Das geht schon, also, hast du gedacht. Das
aber ich dachte, komm ey, wie mach's jetzt? Und dann habe ich das notdürftig zusammengesteckt und geklebt. Es geht jetzt erstmal. Erstmal.
Aber jetzt muss da schon nochmal ein Profi ran, ne?
Entweder muss da ein Profi ran.
Aber hast du den Pinörkel denn gefunden?
Den habe ich wieder, aber ganz ehrlich, es war ein Fürrus-Sieg. Es war ein wirklicher Fürrus-Sieg. Es hat sich nicht gelohnt. Es war ein bisschen das Bild hängt schief mit Siphon.
Ja, Horror.
Ja, war nicht so gut.
Ich würde gerne nochmal kurz, weil wir sind jetzt gerade direkt nach Ostern, möchte ich einfach nochmal Jesus danken. Weil ich habe so über Ostern drüber nachgedacht. Ich finde, Jesus ist echt, vielen Dank, Schmidi, ist echt ein kreativer Typ. Ne, weil Jesus hat sich ja irgendwie so die ganzen Feste mal so überlegt, die wir jetzt so feiern, auch noch so 2000 Jahre danach feiern wir noch so die Sachen, die Jesus sich überlegt hat. Und jetzt hat er sich ein Fest ausgedacht und ich finde es eigentlich mit das interessanteste und kreativste Fest, wo ein Hase Eier bringt.
Ich glaube, jetzt kannst du die Musik ausmachen.
Das Jesus, hat sich Jesus ausgedacht.
Moment mal, Schmidt, jetzt folge mir doch erstmal auf dem Weg. Jesus hätte doch auch sagen können, ein Huhn bringt Möhren, ein Biber bringt Gras. Nein! In Jesus Vorstellung hat er sich so überlegt, bevor er in den Pitch gegangen ist, war er dann, sagt, Mensch, so ein Hase ist erstmal super likable. Ne? Der hat so große Löffelohren, große Augen, ist flauschig, hat so einen Puschelschwanz. Erstmal mega gutes Testimonial für mein Fest Ostern.
Ja.
So ist er analytisch vorangegangen. Er sagt, okay, ein Hase frisst eigentlich Möhren. Kinder mögen eigentlich keine Möhren, weil die sind gesund. Jetzt muss ich mal überlegen, was ist eine schöne Form? Ei, das entlehne ich vom Huhn. Und dann tun wir da nicht Ei, sondern machen wir Schokolade rein. So, hat er sich überlegt.
Ja.
Und hat er das kombiniert zu einem Fest und dann hat er nicht die Füße hochgelegt und gesagt, so, jetzt habe ich hier ein Testimonial, ich habe ein Produkt, das sind die Eier. Dann hat er sich gedacht, nee, weißt du was, damit das mal ein richtig geiles Fest wird, verstecken wir die Eier und die Kinder müssen die suchen.
Das hat sich Jesus überlegt.
Hat er sich überlegt.
Er hatte da drei Tage Zeit, da hat er...
Sie sagen, 1A Jesus.
Drei Tage rumgelegen und nachgedacht.
Ja, deswegen sage ich, 1A Jesus, du bist ein kreativer Typ und ich kann die Faszination für Jesus weltweit, die herrscht, inzwischen besser nachvollziehen.
Als Event-Profi.
Nee, einfach als jemand, der sagt, Jesus hat sich das gut überlegt. Er bietet im großen Weltreligionenmarkt,
ja,
ne, von es gibt Islam, Buddhismus und was nicht alles gibt, ne?
Da ist er so der Michael Ammer.
Da ist er, genau.
Also
er
wenn
bietet
du jetzt,
einfach ein gutes,
du kannst nicht einfach, du kannst jetzt nicht einfach unter was nicht alles zwei, drei Weltreligionen unterschlagen.
Naja, ich bin ja jetzt, vielleicht nimmt man es auch mal.
Hinduismus ist mitgemeint. Unter was nicht alles.
Ich weiß auch nicht, was die Chinesen alles genau, aber man merkt vielleicht auch an meiner Aussage, ich bin kein Experte, aber ich will erst mal sagen, cool, Jesus, in diesem Weltmarkt an Angeboten hat er eine gute Nische gefunden. Ich verstehe, dass es viele Fans gibt,
ja,
dass es einen Papst gibt, der auch sagt, was Jesus so überlegt hat, ist auch voll mein Ding. Da bin ich auch bereit, mein ganzes Leben zu investieren, weil es einfach crispy Ideen sind, wie wir Werber sagen.
Absolut. Ich meine, so, man muss mal einen Angelverein gründen, der sich so lange hält. Und jetzt noch einer das mitmacht.
Und ich möchte aber alle Baywatch Berlin-HörerInnen einfach nochmal da bitten, in sich zu gehen, ja, no front, ihr müsst jetzt nicht in die Kirche und da, ne, nur Plate essen, aber einfach mal auch anerkennen, hier hat sich mal jemand überlegt was, ne? So wie wenn die Mutter am Weihnachten sagt, ich mach und tu, da gibt's auch mal die 10 Minuten, da sagt man, super, wie du das organisiert hast, hier, wir haben alle Besteck und es gibt was zu essen, klasse.
Ja, einfach ja, so ein bisschen auch mal Danke, ja, sagen. Ja, verstehe ich. Nee, ich finde auch, muss man sagen, Ostern ist ein gutes Fest geworden. Und Weihnachten sollten wir dann, wenn es soweit ist, auch mal auseinandernehmen, dass der sich das, ja, überlegt hat mit diesem roten LKW.
Ja, genau.
Der da durch die Städte fährt.
Auch, ja.
Das war auch eine sehr gute Jesus-Idee.
Auch, ja, einfach zu sagen, wenn du am 23. weißt ja überhaupt nicht, wohin mit dir, ne?
Ja.
Du hast da so viel auch noch an zu tun und musst organisieren. Aber dass er dann sagt, du schaffst so einen Moment der inneren Einkehr, wo du einen grünen Baum schmückst. Mit so Müll aus dem Supermarkt, die man da sammelt. Und den tut man auch extra in so einen Karton für nächstes Jahr wieder. Das ist einfach schlau überlegt.
Ja.
Ne? Weil du könntest ja auch nur sagen, es gibt Buletten und alle halten ihr Maul. Nein, du kaufst einen Baum, du musst den schmücken, du hast was zu tun. Ne? Ja, Arsch in Bewegung halten, das war Jesus wichtig.
Damit die Knete stimmt.
Ja, genau.
Ja.
Einmal so ein bisschen,
das stimmt, ja, absolut. Bin ich komplett bei dir, ja, genauso ist es.
Sag mal, Leute.
Ja.
Hab ich eigentlich Stress mit Kai Pflaume?
Wieso?
Ja, das stimmt, ja.
Ah, ja, doch, hast du. Ja, ich glaube, ja. Internet,
ich
hab
da über
Ostern
habe ich da,
ja,
so ein bisschen, ja, da so ganz kurz in,
stimmt,
Instagram.
Stimmt, ja, hast du.
Ja.
Und
ja, ja.
Der hat mir richtig eine mitgegeben, ne?
Ja, ist richtig so, ja.
Ja, was habe ich denn gemacht?
Ja, du hast den irgendwie, weiß ich auch nicht, du hast den nicht supported oder sowas.
Nee, also anscheinend, ich habe letzte Woche habe ich irgendwas gesagt, und da habe ich von so zwei Fitness-Freaks vor meinem Haus
berichtet, ja,
dass die so auf der Parkbank sich, ja, da angefeuert haben, ja, und da habe ich gemeint, das wären wohl Kai Pflaume Wannabes.
Ja.
Und darauf hat er sich bezogen. Und ich glaube, er hat das Kai Pflaume Wannabes falsch,
ja,
verstanden.
Der ist auch, seit er diese Muskelaufbaupräparate nimmt, ist er sehr gereizt.
Also der dieses, nimmt keine Präparate nochmal.
Nein,
klar,
das ist keine Präparate, das ist ein Test, also es ist pures Testosteron, was der sich in die Beine
der
spritzt.
Der isst Fisch und Gemüse.
Aber darum geht's doch jetzt gar nicht. Ich habe ihn als leuchtendes Beispiel. Ich habe gesagt,
ja,
die zwei,
stimmt,
Clowns da vor meinem Haus, die wollen nur so sein wie Kai Pflaume.
Ja. Ja.
Und er hat anscheinend es so aufgefasst, als wolle er so sein wie die zwei Clowns vor meinem Haus.
Ah.
Und auf einmal wurde es ganz unangenehm.
Tja,
ja,
so Bad Vibes.
Ja, so kann das halt mal sein. So ist es eben.
Lieber Kai, es tut mir leid. Also
jetzt hör auf, direkt wieder zurückzurudern.
Nee, Kai war ja richtig sauer. Er hat ja zu Recht auch dann gesagt, er war ja kurz davor, dass du ihm die Schuhe wiedergeben musst, die er dir geschenkt hat. Vor Wut.
Da habe ich mich wohl bedankt, aber privat. Ich muss doch nicht alles an die große Glocke,
ja,
hängen.
Tja.
Aber jetzt entschuldige dich halt.
Ja, also ich wollte mich nicht entschuldigen, also da hat er was, ja, in den falschen Hals gekriegt.
Ja, aber
weil
du
Kai
steigerst
Pflaume
dich jetzt gerade in den nächsten Wutanfall, falls du das merkst.
Ach so,
ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, dass du jetzt, du wolltest doch eigentlich gerade dich beruhigen, oder nicht?
Man will Kai Pflaume nicht als seinen Feind haben. Und
nee,
so sehe ich ihn nicht. Ich sehe ihn als Freund, den ich zu jeder Tag- und Nachtzeit gerne bei mir begrüße,
ja,
ihm jederzeit einen Kaffee anbiete.
So.
Und wenn ich von Wannabes rede, dann natürlich, weil er ein leuchtendes Beispiel ist. Er ist vielleicht der Jesus unserer Zeit.
So. Oh, das kann echt sein, ja.
Das könnte sein.
Ja.
Und ganz ehrlich, mit einer Steinfrucht soll man sich nicht anlegen.
Wir sind ja hier bei Late Night Berlin.
Ja.
Haben wir das schon erwähnt, dass unser Aushilfstonstudio hier, wo
ich
mich,
glaube ich, irgendwas gesagt und dann ist mir irgendeiner hier, hat mich einer unterbrochen. Ich wollte das erzählen am Anfang, genau. Heute später ist Late Night Berlin und wir sitzen hier in Adlershof. Das ist hier wirklich wie Alice im Wunderland, aber die öffentlich-rechtliche Version. Wenn man hier die falsche Tür aufmacht, sitzt man nicht beim verrückten Hutmacher, sondern bei Frank Plasberg.
Oh.
Ja.
Oder Anne Will.
oder bei Anne Will oder bei The Voice oder wenn man ganz viel Pech hat und versehentlich dem weißen Kaninchen über den Hof folgt, dann ist man bei Mario Barth.
Ja, das stimmt.
Der ist ja auch manchmal.
Was auch sehr gut ist, ist es im Grunde ist es hier wie so ein Adventskalender. Wenn man die richtige Tür aufmacht, dann ist man beim großen Backen.
Ja, das stimmt.
Da werden so geile Torten gebacken.
Oh, manchmal kriegen wir hier Torten rübergebracht, weil wir haben zwei, drei Leute, die wir kennen, die also da auch arbeiten beim großen
Backen. Wir sagen nicht als was, sonst
wir sagen nicht als was,
geht
dann
das Backrohr
zu. So ist es. Und deswegen, und da lassen wir uns manchmal hier die geilen Torten, die dann da, also ne, diese Kuchen und was die da alles
die
machen.
Die können ja nicht alles selber
essen. Die können nicht alles selber essen. Und das lassen wir uns manchmal rüberbringen und essen das bei uns hier.
Ja.
Und manchmal auch, wenn wir selber richtig gut drauf sind, dann gehen wir zu Hart aber fair und streiten da ein bisschen.
Ah.
Weißt du, damit wir dann, wenn wir einen anschreien wollen, dann gehen wir lieber dahin, als jetzt bei uns in der Produktion direkt die Stimmung so runterzuziehen.
Die haben den Faktchecker.
Wir haben den Faktenchecker, das auch bei, auch wenn wir uns teilweise nicht mehr grün sind mit irgendeinem Thema, gehen wir rüber und lassen das von, oder wenn wir wissen wollen, was ist los im Internet.
Ja.
Ja, da gibt's ja auch eine Mitarbeiterin bei Frank Blasberg, die für uns was googelt. Oder bei Twitter mal checkt, wie ist die Lage gerade so. Thema XY. Und das ist insofern ganz gut hier. Und wir sind hier also gerade in einem Tonstudio. Also da kann man davon ausgehen, dass die ganz Großen hier schon ein- und ausgegangen sind. Also so sieht's zumindest aus, als würde hier schon lange, lange die Tür offen stehen für die ganz Großen.
Ja, und wir sind eigentlich genau über deinem Studio, Klaas. Ne? Also wir sind wahrscheinlich, sitzen wir gerade auf Höhe von deinem Schreibtisch, aber in der Decke, auf der Decke.
So ist es, exakt so ist es.
Ich wollte mal fragen, so wie geht ihr denn so einen Arbeitstag hier im Studio an? Wie sieht das denn aus Fernsehmacher-Sicht, Jakob? Also ich habe jetzt mitgekriegt Torten und ihr geht in verschiedene Studios und schreit euch an.
Ja.
Kommt da noch was dazu?
Naja, wir müssen schon, also es ist schon ein anstrengender Tag immer, dienstags, ne?
Ja.
Weil, also wir haben das mit den Torten, dass wir einmal fragen, ob die noch Torten haben, also ob die, das ist wie wenn man früher auf dem Markt nochmal nachgefragt hat, ob die noch Blumen über haben, die jetzt nicht mehr verkaufen.
Das ist ja wie Spieltag also in der Bundesliga
Das ist so ein bisschen, als wenn man vom Impfzentrum fragt, ob einer von den Querdenkern nicht gekommen ist wegen AstraZeneca, ob man denn selber sich in den Arm schießen könnte.
Ja, und es ist wirklich, du hast recht, wir sind wie Profifußball, wir sind da auf dem absolut auf dem Leistungspeak. Und dann ist es so, also ein Highlight des Tages ist dann noch, dass es eine Probe gibt.
Kannst du die Hände aus den Hosentaschen nehmen?
Ja, ich erzähle
Probe.
Also da nach dem Kuchenessen machen wir so, erstmal frühstücken wir hier noch.
Ja, lecker.
Dann gucken wir nach Kuchen.
Ja.
Dann gehen wir in die Probe und da ist es so, da wir sind Mitarbeiter, die mal so alles einmal so machen.
Uns vorspielen.
Damit man sehen
als
kann.
Als Theaterstück.
Kommen die Einspieler auch an der richtigen Stelle? Ist das Licht schon schön? Ja, und dann ist das natürlich stressig, sich das alles da anzugucken. Da muss man sich konzentrieren.
Du guckst mich, was man jetzt nicht mitkriegt ist, du probierst gerade den Tagesablauf so vor deinem geistigen Auge ablaufen zu lassen, damit du das dann den Leuten hier erzählen kannst. Aber ich sehe deine hilfesuchenden Blicke, weil du immer denkst, gleich kommt das erste Loch, bei dem du nicht mehr weißt, was du sagen sollst.
Ja. Und dann gibt's Mittagessen. Dann kommen die Gäste. Dann sagen Klaas und ich denen erstmal Hallo und machen einen kleinen Klönschnack. Mit denen, ne?
Muss man da auf besondere Sachen achten, im Umgang mit Gästen.
Genau, das sage ich jetzt alles. Nicht die Hand geben wegen Corona.
Ja, gut.
Und ansonsten einfach ein bisschen plaudern, na, wie geht's?
Nein, lass mal die Ironie da weg. Im Umgang mit Gästen, so was wollen die
kommt
immer hören?
Kommt drauf an, wer
davon ab, ne?
Kommt drauf an, wer das ist. Also wenn es jetzt so internationale sind, dann muss man erstmal klar machen, wer hier der Moderator ist. Mhm. Dann sage ich, ich moderiere das hier und so, und dann sagen die immer, hey Klaas, nice to meet you, how are you doing, such a nice studio, so glad to be here, I really love your show, und sag ich, ja, aber es ging ja noch gar nicht los, yeah, I love everything, Klaas. Und so, und dann sind die so super professionell, sehr, sehr gut drauf, freuen sich dann, durchgebrieft und so, ne? Und
so auf der Fahrt ins Studio noch schnell, er heißt Klaus.
Er heißt Klaus, genau. Und dann stürmen die so auf mich zu und sagen schnell ihren Text, damit sie es danach wieder löschen können.
Ja.
Das sind also so die Sachen. Da ist es auch schon mal so, dass man dann auf so einen Hollywood-Star einredet, während er so in sein Mittagessen starrt und auch nicht aufschaut. Mhm. Und von der Seite brieft man ihn dann so ins Ohr rein.
Wie war das denn mit Michael Fassbender, Jakob?
Oh ja,
der haben wir, glaube ich, schon einmal berichtet, aber das war wirklich gespenstisch. Ne?
Aber ich muss nur sagen, die Geschichte entwickelt sich jetzt noch weiter. Ich habe zu der Geschichte jetzt noch eine Pointe.
Da war das ja so, dass Michael Fassbender, dann gab's die eine Frau, die Sansa Stark von Game of Thrones, und dann noch so ein weirder Typ, den ich auch noch nie in meinem Leben gesehen habe.
So ein Verrückter, aber offenbar
Hollywood
Schauspieler.
Aber irgendwie
aber das
auch
war
ein
der Nette, ne?
Nee, der war verschrobt. Der war irre. Sie war sehr nett. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie sie hieß, aber ist, glaube ich, auch mit einem von den an so einem Jonas Brothers zusammen.
Ne, verheiratet. Die heißt, mir fällt kein.
Aber die war sehr sympathisch. Und genau, und die kamen so an, dass wir schon die Sendung...
Pfeife, sag mal eben, wie die heißt da rein.
Sag
dann.
Das mal eben rein, wie die heißt, die Schauspielerin. Ja.
Sophie Turner.
So hieß sie nämlich, genau. Und die kamen so an, dass Klaas mit der Sendung schon begonnen hatte. Dann mussten wir die Sendung unterbrechen. Dann musste ich erstmal hoch den Hallo sagen und da wurde ich wirklich, wie es bei Kein Pardon heißt, mit dem Arsch nicht angeguckt und es war eine ganz unangenehme Stimmung, weil Sansa Stark und der Weirde waren in dem Raum und dann habe ich so irgendwas gesmalltalkt und mit dem Inhalt, dass ich gesagt habe, ja, es macht ja mehr Sinn, wenn ich jetzt einmal alles erzähle, was so unsere Ideen und Überlegungen für die Sendung sind, wenn alle zusammen da sind und der Michael Fassbender hat aber gefehlt und dann haben wir so versucht rauszufinden, warum der wohl fehlt. Ja, der war nämlich im Nebenraum und hat da ganz ruhig Espresso getrunken, während im anderen Raum 15 Leute gewartet haben. Dann ging die Tür auf, wie so eine Engelserscheinung, und dann trat er in den Raum, hat weiter in seinen Kaffee geguckt und nicht hochgeschaut. War absolut grimmig und hat dann das Spiel, was wir spielen wollten, nicht verstanden. Partout nicht. Hat er nicht verstehen wollen.
Ja, das ist ja sehr kompliziert
ja,
auch.
War sehr kompliziert. Ja, und da war eine unangenehme Stimmung, weil es ist ja so, die haben ja auch immer noch so 3-4 Leute, die, glaube ich, auch nur dafür arbeiten, dass eine unangenehm angespannte Stimmung herrscht. Dass man nichts Falsches sagt, dass man nicht falsch begrüßt. Und in diese absolute Stille hinein muss man dann irgendwelche Spielideen vorstellen und die so selber anlachen in die Stille.
Ja, das sind meistens sind das ein bisschen gestresste New Yorker Press Agents, die einfach nur Hektik verbreiten, die einfach nur ganz viel Wind um wenig machen und das, ja, was sie beherrschen, ist ein Sturm im Wasserglas. Ja. Und das wird halt die ganze Zeit so rumgereicht, dieses Wasserglas. Und jeder hat es mal in der Hand, wie so eine Bombe, die keiner anfassen will. Und dann hat man halt Stress. Und dann war es so, irgendwann kam er dann nach. Dem er seinen Espresso da fertig getrunken hatte, hat jetzt auch nicht so die Laune gehoben, das Getränk. Und dann haben wir da die Sendung gemacht, war alles okay. Und dann war das vorbei und dachte ich, boah, was für ein Typ, dachte ich.
So. Eigenwillig.
Eigenwilliger Typ. Dachte ich so ungefähr, das
ja,
dachte
man
ich.
Man denkt ja auch so, die ganzen Regisseure, die nur solche Charaktere am Set haben und dann die ganze Zeit auf alle Befindlichkeiten. Furchtbar. Und dann aber will er irgendwie nochmal rausstellen, dass er ein Star ist durch verschiedene...
Aber ich glaube aber, dass dann wieder in dem Zusammenhang kommt es ja auch wieder darauf an, dass das ist ja leider auch eine Eigenheit, dass Leute zu unterschiedlichen Leuten anders sind. So, das heißt, wenn dann jemand auf einmal in ihrer Welt denen was zu sagen hat oder für sie nützlich sein könnte, sind sie auf einmal ganz, ganz nett. Also als Schauspieler hast du ja schon die Möglichkeit, verschiedene Facetten auszuspielen, ist ja auch ganz gut so. Aber wenn du das im Privaten dann auch auf diese Art und Weise machst, du ihn nicht mehr so sympathisch. Und dann habe ich den ein paar Wochen später auf einer Veranstaltung, saß ich neben dem die ganze Zeit. Neben ihm und neben Dr., wie heißt der, McDreamy? Patrick Dempsey. Ja. So, und dann dachte ich schon, oh nee, jetzt muss ich ja auch noch den ganzen Abend neben dem sitzen, neben dem Stinkstiefel und so. Und dann saß ich da und dann haben wir so Hallo gesagt so und es war nun so, dass wir beide noch wussten, wer wir waren. Und dann war der aber irgendwie so auf einmal so zugänglich, weil er so ganz nett und wir haben halt den ganzen Abend da rumgesessen und so. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, dass mir das auf den Sack gegangen ist. Da in der
damals
Sendung.
Bei Halligalli noch, oder?
Nee, bei Late Night Berlin war das.
Late Night, okay.
Ja. Dann habe ich dem irgendwie gesagt, dass mir das auf den Sack gegangen ist, wie der sich da aufgeführt hat und so. Und dann hat er so getan, als wüsste er nicht mehr so ganz genau, wie das da abgelaufen ist und so. Hat aber mir zu verstehen gegeben, dass ihm das auch ein bisschen leid tat. Und dann war er wirklich, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, den ganzen Abend sehr, sehr, sehr nett.
Ja.
Und dann war wirklich alles in Ordnung und ich war irgendwie so ein bisschen erleichtert, dass ich mal sagen konnte, also ich habe dem so richtig so gesagt, ja, da warten halt 300 Leute und du stehst da rum. Also kriegst du das überhaupt mit?
Aber was ist denn da eigentlich gefahren, dass du das getraut hast?
Na, ich habe mich das deswegen getraut, weil das alles so stundenlang ging und irgendwann, wenn einem dann so die Gesprächsthemen ausgehen, habe ich gesagt, und ich habe auch, also was ist da in mich gefahren? Das eine oder andere... Umsonst-Säckchen ist da schon in mich gefahren und naja, irgendwann kommen halt die Wahrheiten auf den Tisch. Und dann habe ich gesagt, dass das halt was, wie er das so denkt. Ich habe das, glaube ich, auch so gesagt, dass man da jetzt einen Ausweg findet in seiner Position. Aber ich habe ihm das so klar gemacht und das war erleichternd und ich muss tatsächlich, um die Geschichte abzuschließen, auch sagen, dass er dann sehr, sehr nett war.
Da habe ich gleich noch eine Frage, die ich selber nicht so richtig beantworten kann, aber glaubt ihr, man muss ab und zu mal so im Berufsleben und jetzt gar nicht nur in Medien, aber muss man manchmal so ein Arsch sein, um so klar zu machen, nehmt mich ernst?
es kommt drauf an, also wenn man sich nicht traut, ein Arsch zu sein, wenn andere das zu einem sind, ne? Jetzt, wie soll man sagen, manchmal wird man ja einfach total unfair behandelt und da ist es auch gar nicht schlecht, um seine Position klar zu machen, dann auch mal zurück so zu sein.
Ich denke mir nur bei Michael Fassbender, wenn er da mit Sansa Stark und dem Weirdo, wie du sagst, ja, keine Ahnung wie er, wenn er ist so
Pfeife,
auf
wie PR... Wie hieß der? Wie hieß der Pfeife?
Evan Peters.
Ah, so hieß der.
Ja. Ja. Wenn die auf PR-Tour sind, ne, und dann ist ja, dann sagt sich wahrscheinlich so Michael Fassbender, ja gut, ich bin Oscar nominiert, ich bin schon noch hier der größte Star, also muss ich das irgendwie sowohl meine Mitstars spüren lassen, als auch den Redakteur, der da angeschlunzt kommt, und deswegen trinke ich meinen Kaffee jetzt mal langsamer. Worauf beruht das? Das sind ja Eitelkeiten, wo er wahrscheinlich so eine Stellung innerhalb des Rudels klar macht.
Es ist aber ganz selten so, dass tatsächlich die Leute in seiner Position sich so verhalten. Die Menschen, die tatsächlich entweder nachweisbare oder auch nicht mehr, also so Erfolge hat, die man jetzt nicht mehr so überall ausrollen muss. Ja? Ob es jetzt irgendwie Samuel L. Jackson war oder Morgan Freeman oder Tom Hanks oder was weiß ich, wer alles in Shows, Jack Black, wer in unseren Shows war. Das sind ja, oder auch Quentin Tarantino oder so Leute, da muss man ja nicht mehr nachfragen, ist das jetzt ein großer Star, hat der viel erreicht, hat der vielleicht auch mal einen Preis irgendwo gekriegt. Und das sind alles Leute, die sich überhaupt nicht so verhalten haben und wahrscheinlich deswegen so sind, wie sie sind. Weil
ja, aber Michael Fassbender ist jetzt auch nicht Jörn Schlönvogt, ne?
Nee, eben, deswegen, ja, hat mich das gewundert. Es ist also nicht das Gängigste, dass sich jemand so aufführt. Dass die Leute drumherum so ein Theater machen, schon. Eigentlich kann man sagen, je egaler, desto nerviger. Also das Schlimmste ist, der Leute, die auf dem Sprung dahin sind, wer zu werden, die das erste Mal die süße Frucht des Full Service um sie herum genießen und dann das erste Mal in eine Umgebung kommen, wo ihnen praktisch nicht ein Stuhl untergeschoben wird, wenn sie sich in die Luft setzen. Ja. Dann stellen sie fest, huch, das war aber immer so. Und dann gibt es halt so diese Selfmade-Leute, die auch ein bisschen dahin gekommen sind, wo sie sind, weil die Leute auch gerne mit denen arbeiten. Das, man darf ja nicht vergessen, klar, brauchst du einen großen Hit und dies und das. Und aber es gibt über Tom Hanks gibt es keine einzige Geschichte, dass der sich da benimmt wie die Axt im Wald, sondern alle sagen, das macht halt auch Freude, mit dem zu arbeiten, weil das ein gutes Miteinanderarbeiten ist, weil der eben ein Sozialverhalten an den Tag legt, das jedem gefällt. Und das hört ja nicht auf. Also ich glaube, mit Unabhängigkeit und Erfolg wird Persönlichkeit freigelegt und nicht verändert.
Ja, aber ist das nicht ein bisschen naiv? Also so dachte ich auch, und wir sind schon oft reingefallen, dass wir gesagt haben, Mensch, der war ja nett. Und dann hören wir teilweise auch von Kader Kark, ne, die dann so näher mit dem Management zu tun hat, auch oft, ja, also der hat aber 7 Manager, die mich den ganzen Tag so auf Trab gehalten haben und so Arschlöcher waren, dass der, in dem Fall jetzt Tom Hanks oder keine Ahnung, dann ganz nett sein kann. Und aber unterm Strich, er genauso sagt, ihr übernehmt einfach die Scheiße. Ich will nicht, dass der Kasper mich da anquatscht. Ich will nicht, dass mich da jemand nervt. Ich komme in die Sendung, wann ich will. Vielleicht geht das alles von Tom Hanks aus, wird nur übermittelt von seinen Managern.
Ja, das darf man aber, nee, meistens ist es tatsächlich genau andersrum. Also und vor allen Dingen, wenn die hierher kommen, oft sind es ja Menschen, die auch nur mit denen zu tun haben für die Zeit, die sie in Deutschland oder Europa sind und so. Die Leute, mit denen wir zu tun haben, das sind die lokalen Typen, die denen dann zugeordnet werden. Das sind dann die Menschen, die dann vom Verleih für Europa oder für Berlin oder für TV-Promotion in Deutschland zuständig gemacht werden.
Ja,
aber
die kriegen ja 100% einen Katalog aus den USA geschickt.
Ja, ja.
Ihr müsst drauf achten, das. Und da ist ja Tom Hanks, wird ja davon mal gehört haben.
Da gibt es Standards. Und du kannst nicht jedes Mal dahin gehen. Und es gibt Leute, die kriegen das dann hin. Also wenn Zach Braff zu uns kommt, dann fragt er übrigens, wann ist denn die Aufzeichnung vorbei? Ich sage, warum denn? Ja, ich muss zum Bahnhof. Sag, warum? Ja, der Regionalexpress nach Leipzig fährt gleich.
Ja, war wirklich
und,
so. Ne?
Ja, und dann ist er unterwegs mit dem Regionalexpress nach Leipzig gefahren und hat dann von unterwegs noch geschrieben, hat alles geklappt, ich sitze im Zug.
Aber das muss ich auch mal sagen, das ist ja einer der nettesten Hollywood-Stars, mit dem wir je zusammengearbeitet haben, weil das ging ja eigentlich schon los, dass der selber darauf bestanden hat, eine Woche bevor der in der Sendung war, dass der mal mit uns telefonieren will. Der will mal gern reden darüber, was wir so in der Sendung uns vorstellen könnten, was wir gerne machen würden. Und das konnte ich gar nicht glauben, dass der dann aus Hollywood uns in Berlin, unserem Stinkbüro, anruft und man dann erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde darüber sich brainstormt und austauscht, was man denn in der Sendung machen könnte. Das ist doch unglaublich. Ne?
Naja, das liegt eben daran, dass er natürlich auch, und das weiß man ja, oder das haben wir schon oft drüber gesprochen, diese Sachen alle mit erschaffen hat und halt auch vielleicht als tatsächlich sichtbare Gegenbewegung zu diesem ganzen Hollywood-Quatsch, in den man so reingeraten kann. Es gibt auch Menschen, die haben sich da rausgeholt, also inhaltlich, ne? ich denke da an Matthew McConaughey oder so, weißt du, der genau in diesem ganzen totalen Hollywood-Quatsch da so drin war und irgendwelche komischen Schwiegersöhne durchtrainierte Miami Beach-Typen gespielt hat. Und man, ich habe den immer gehasst. Ich habe den so gehasst. Komplett, ich dachte immer, das ist so ein richtiger, nerviger Typ. Warum spielst du nicht bei Beverly Hills mit und lässt uns in Ruhe? Und auf einmal hatte das alles abgestoßen, auch diese ganze Systematik da drumherum, hat dann die Agentur gewechselt und so, da gehört ja einiges dazu, bis du mal einen vernünftigen Film machen kannst. Es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, ich bin irgendwie clever und mach das jetzt, sondern A, ist das ein Riesenrisiko und dann dich dagegen diese ganzen, das also weiß ich nicht persönlich, sondern habe ich aus Interviews, die er gegeben hat, sich dagegen diese ganzen Strukturen auch zu wehren und zu sagen, ich habe auch gar keinen Bock auf das alles, ist eben auch ein großes Risiko, weil viele Karrieren auch hinter den Kulissen entschieden werden. Da geht es nicht nur darum, bist ein guter Schauspieler und gucken deine Filme viele Leute, sondern bis du da hinkommst, passiert eben eine ganz andere Politik, ja, genau wie es einen ganz genauen Ablauf gibt und da kannst du noch so ein großer Star sein, was du zu tun hast in den 3 Wochen, bevor der Oscar verliehen wird. Da gehst du nämlich auf Tour, da ist die, also die Haustürkontakte von Sigmar Gabriel, ist dagegen Spaziergang.
Ja.
So, das ist richtig auf dem Marktplatz stehen, Bratwurst fressen, aber in Hollywood, dann gehst du von einer Truppe zur nächsten, gehst mit dem essen, mit dem essen, mit dem essen, musst überall Hände schütteln, musst überall rumsitzen und dann noch für die Nichte vom Chef, von der Bruder, vom Fußballtrainer noch ein Foto machen, weil ansonsten wirst du leider nicht berücksichtigt.
Ich frage mich gerade, wenn wir so drüber reden, fällt ja auf, dass wir immer wieder sagen, wie, dass der hier Zach Braff ist mit dem Regionalexpress gefahren und das zeichnet dann einen guten Star in Anführungszeichen für uns aus. Ist, wie deutsch ist es denn, dass man so Promis, so Megastars, Weltstars am liebsten dann die Geschichte erzählt, wie er was ganz Normales gemacht
hat? Ist doch aber klar. Ist doch aber klar. Aber das ist doch letztendlich
ist
auch
das deutsch? Oder
nein,
ist
überhaupt nicht deutsch.
Ich will doch von Axl Rose nicht wissen, also jetzt mal 15 Jahre zurück, ne, der halt irgendwie so der krasseste Motherfucker so des Rock war, ne, und von dem will ich doch nicht wissen, dass der in Regionalexpress eingestiegen ist.
Wäre aber die interessanteste Geschichte.
Ist da wieder Instagram schuld?
Nein.
Dass man immer, dass man wieder nach den Sachen sucht, die sie menschlich waren. Man, wo sind die Stars geblieben?
Ne, wieso?
Die unerreichbaren
also,
Stars.
Wenn Will Smith ein Interview in einem Kiosk macht, was wir vor einiger Zeit bei Late Night Berlin gemacht haben.
Jupp.
Ja, den haben wir schon ein paar Mal getroffen, der ist auch irgendwie immer gut drauf. Der ist super nett und alles ist gut, aber wenn der kommt, da erblasst der Präsident aber vor Neid, wenn da die Kolonne vorfährt. Also diese Straße wurde mehr oder weniger abgesperrt. Der ist einfach nur, ich glaube, 4 Straßen vom Potsdamer Platz, wo dann abends die Premiere von seinem Film stattfand. Aladdin war das in dem Fall.
Aber die hast du doch zufällig im Kiosk getroffen.
Ja, genau. Ja, naja, ich bin deswegen drauf gekommen, dass er vielleicht gleich in den Kiosk geht, weil draußen 17 Autos
so,
standen.
Ja, da ist auch Gott.
So, und da ist aber wirklich, da ist was vorgefahren. Du denkst, ja, er kommt gleich. Da stehen schon eine Stunde vorher, stehen da Leute mit so Funkgeräten, die dann sagen, er kommt gleich. Also es war wirklich 5 vor Bombenspürhunde.
Ja.
Und dann ist die ganze Straße ist einfach abgesperrt mit schwarzen Vans. Du denkst, entweder sind es wirklich die Men in Black, die jetzt gleich hier irgendwie einen Fall lösen und uns dann alle blitzdingsen. Oder Will Smith steigt aus, 30 Leute gehen in das extra angemietete Gebäude nebenan, um zu sehen, was wir da machen. Und wir stehen zu zweit in einem Kiosk mit vorher installierten Kameras, labern 2 Minuten über irgendwas. Und dann geht der ganze Tross wieder weiter. Dass da ein bisschen Organisation dahinter steckt. Und also das war ein total chefmäßiges Auftreten. Was ich auch gut fand im Sinne von, das ist ein Star, der macht so richtig, richtig Tralafiti. Aber der war halt nett.
Ja, das ist ja bei ihm so das Krasse. Also daran merkt man ja, wie durchprofessionalisiert so eine Welttour von Will Smith ist. Ne? Und der kommt dann aber in den Kiosk. In dem Moment macht er so, als wäre er gerade hier wirklich vorbeigeschlunzt. Und schaut mal rein, ne, und fragt dich danach noch, gehen wir heute Abend Poker spielen oder so.
Ja.
Also das strahlt er ja aus, als wärst du sofort Best Buddy. Und natürlich wird er mit dir noch ein Bier trinken gehen, wenn das hier gut läuft und so. Aber ist natürlich wahrscheinlich
ist nicht so. Das ist
nicht
irgendwann
so.
Innerhalb von 3 Sekunden hörst du nur praktisch innerhalb von 4 Sekunden hörst du 20 Autotüren zuknallen. Tick, 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 tick. Und dann wumm stehen die da und man hat das Mikro noch in der Hand und es ist wirklich nur noch so, der Wind der abfahrenden Autos weht mir durchs Haar und das war's.
Das habe ich sonst nur mal in der Formel 1 erlebt hinter den Kulissen, dass die einen Interview-Slot gemacht haben. Ja, kein Problem, dann machen wir das Interview 12.23 Uhr bis 12.26 Uhr im Laufen. Und das war dann so, der war dann 12.23 Uhr, war damals Nico Rosberg, stand der da, musste da den Weg machen von der Boxengasse hinten zur Besprechung und dann musste man da mitlatschen, in dem Fall Joko und den da interviewen.
Das möchte ich aber auch mal machen.
Drei Minuten Slot.
Ich möchte auch nur noch Termine im Laufen vergeben. Ich möchte nur noch sagen, diesen berühmten Hollywood-Satz, gehen Sie ein Stück mit mir.
Ja.
Ich will nur sagen, gehen Sie ein Stück mit mir. Und dann darf mich einer von der einen Feuerwehrtür zur anderen begleiten oder bis zum Auto. Und dann muss er auch zusehen, dass er seinen Satz so getimt hat, dass kurz bevor ich die Tür zuziehe, auch wirklich der letzte Punkt gemacht ist in diesem Gespräch.
Ich möchte euch wahrscheinlich zum Abschluss nochmal für die Zukunft ein bisschen sensibilisieren. Jetzt können wir sie noch mitgestalten, aber es wird bereits 2054 so sein, dass wir alle auf dem Mars leben können. So.
Cool.
Und auf dem Mars, da baut jetzt irgendwie so eine Firma aus Barcelona, die baut da jetzt schon mal so verschiedenen Krempel auf, damit wir da leben können. Für ganz viele...
Die bauen das jetzt schon.
Die wollen jetzt damit anfangen.
Der Quark.
Ja. Das sind die Pläne.
Das auf Montage, fährt da jetzt einer mal los?
Ja, das sind erstmal die Pläne.
Die so einen Wirbel wegen dem Roboter, der da landet. Und dabei sind da die Mechaniker schon unterwegs.
Na, es soll...
Gaswasser scheiße ist.
Haben die da schon einen Keller ausgehoben?
Bis zum Jahr 2100 will ein Team aus 20 Wissenschaftlern, Ingenieuren und Architekten den Bau von 5 Städten auf dem Mars umsetzen.
Ja.
Und Punkt 1 heißt das für mich, wir können jetzt noch, das ist so, wenn etwas gebaut wird, können wir jetzt noch Wünsche äußern.
Na klar, deswegen wie beim Flughafen.
Überlegt mal, was ihr euch wünscht. Und dann wollte ich euch nochmal sagen, was können wir uns da für Lebensumstände einstellen?
Auf jeden Fall eine Sauna, weil das ist, glaube ich, minus 100 Grad auf dem Mars, ein bisschen frostig. Und das ist aber dann so, eine finnische Sauna ist dann...
Man braucht richtige Kleidung.
Ja, also weil es ist nämlich grundsätzlich so, auf dem Mars ist ein Magnetfeld, da kann man nicht atmen.
Ja.
Ja, also man kann nicht atmen.
Okay.
Es ist sehr, sehr kalt.
Ja.
Es gibt keinen Sauerstoff so richtig. Und es auch ansonsten ist es alles richtig scheiße eigentlich auf dem Mars. Es gibt Staubstürme.
Aber ist das denn jetzt so großartig anders als hier Brücken-Lockdown?
Nein, pass auf, du kannst im Mars eigentlich nur unter der Erdoberfläche wohnen. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber jetzt, also du
in
willst
der Erde.
Eine Sauna. Ja, unter der Erde kann man nur. Es gibt Sandstürme, es ist arschkalt und man kann nicht atmen.
Cool.
Also
und
da können wir dann bald wohnen.
Und warum jetzt mal, also ich meine, mit diesen Umständen wirst du da ja auch deine Immobilien gar nicht los. oder hast dann sofort Mietminderung wegen sonst was. Aber warum wollen die alle so dringend auf dem Mars, wenn es da so
weiß
kacke ist? Ich meine, also das ist doch einfach 2100, also da bleibe ich doch lieber hier, selbst wenn das hier mittlerweile ein bisschen runtergewirtschaftet ist. Da lebe ich doch der Alte ist doch noch gut. Der Plan, also gut, jetzt nicht in dem Sinne, aber der funktioniert ja noch in Teilen, unser Planet.
Aber würdet ihr, wenn es jetzt mit dem Impftempo so weitergeht, ne,
alles gleich wegschmeißen.
Würdet ihr dann lieber ein Jahr auf dem Mars verbringen?
Oh, also ich glaube, so ein Jahr, das ist ja die Frage, würde ich auch...
Schmidt würde sich dafür interessieren.
Ich würde auf jeden Fall, ich würde es machen. So ein Jahr.
Ein Jahr auf dem Mars würdest du machen?
Ja.
Und du würdest auch praktisch, das wäre nämlich meine nächste Frage, mit so einem Raumschiff ins Weltall fliegen?
Auf jeden Fall.
Würdest du ja sagen, wenn du es geschenkt bekommst?
Das ist ein Traum, Leute. Also wirklich, wenn jetzt hier, keine Ahnung, Elon Musk oder so sagt, er öffnet das für private...
Schwierig bei Elon Musk, weil da fliegt auch immer noch recht viel in die Luft, ne?
Ja, ich sag ja jetzt nicht direkt, aber es gibt ja immer wieder, ich glaube auch Katy Perry hat zum Beispiel schon einen Weltraumflug geschenkt bekommen. So,
ja.
Wann sie den antritt, ist noch offen, aber das war irgendwie, die hat schon einen Sitz gekauft, wenn ich mich richtig erinnere.
Also
und
wenn
sowas
wir dir
auf
Geburtstag,
jeden Fall
dann würdest du
es natürlich. Wer denn nicht?
Ja, ich nicht.
Warum?
Nee, also wenn ihr mir das zum Geburtstag jetzt schenken würdet, würde ich sagen, nee.
Der würde ja nicht mal nach, weiß nicht, Brasilien oder so mitfliegen, wenn er weiß, da kriegt er jetzt nicht so ein tolles Hotel.
Nee, wenn das kein gutes Hotel ist, würde ich nicht mitfliegen.
Nee, eben. Und
dann
gibt's auch keinen richtigen Kaffee da
also
oben.
Also einmal ins All fliegen.
Also
so
in Brasilien gibt's super Kaffee, aber das Hotel muss stimmen.
Ja.
Nein, ich hätte da keinen Bock drauf. Also
warum?
Weil das ist ein unbequemer Flug mit den ganzen G-Kräften. Du weißt ja nicht, dann kannst du da nicht richtig pinkeln und so. Du weißt nicht, sind die Sitze bequem?
Ja, nicht provozieren,
das
ne?
ist wirklich alles.
Nee, er meint das. So.
Nein, dann weißt du auch nicht, gerade bei diesen Flügen, das sind dann so die ersten, da gibt es noch gar kein Service-Konzept zum Beispiel. Dann hast du nicht, dann weißt du nicht, geht das iPad da an und wie ist das alles geplant? Dann hast du da die staubigen
Winde. So verglichen mit der Bahnklasse.
Aber kann man das nicht so machen?
Einsteigen?
Wie, ab wann?
Nein, so ab dem Komfort einer ersten Klasse in der Bahn?
Ab Business Class, wenn das so praktisch gemacht und sichergestellt ist. Aber auch dann, weißt du, ich will auch gar nicht
heiße
auf dem
Handtücher.
Mars.
Du musst das so machen, du musst das so machen wie beim BER. Du musst da erstmal hier so 30 Brandenburger durchschicken, die das erstmal so den Ablauf
ja,
testen.
Genau.
Weißt du, die mit ihrem privaten Gepäck da ankommen und so ein bisschen Flughafen spielen.
Ja.
Und da, die musst du einmal da wie so eine Kompanie Mäuse da auf den Mars, dass die erstmal so Brandenburger erstmal überall mal dran wackeln, mal gucken, nach fest kommt ab und so. Überall mal schauen, was passiert, wenn man die Tür ein bisschen zu doll zuknallt. wegen Magnetfeld. Ja. Ja, so, dass die einmal so gucken, ist das alltagstauglich und an was haben die lebensfremden Wissenschaftler und Ingenieure da nicht gedacht, ja? Zieht's da oben, so Sachen.
Nee, also ich würde nicht auf den Mars rein.
Also wisst ihr, dass die Challenger, ne? Ihr erinnert euch vielleicht, oder die Älteren erinnern sich, sagt man wohl.
Ja, lief auch nicht so richtig
lief
gut.
Lief nicht,
ne?
Gut. Nee. Ist eine Rakete, die in nach irgendwie 50 Sekunden explodiert ist.
Hui. Mhm.
Und das war tatsächlich das erste Mal, glaube ich, dass Nicht-Astronauten mit ins All fliegen sollten. Da war nämlich eine Lehrerin, die hat einen landesweiten Wettbewerb gewonnen, Beliebtheitswettbewerb, welche Schüler sagen, meine Lehrerin soll ins All fliegen dürfen.
Zum Mond geschossen werden.
Ja, das hat so irgendwie 3 Jahre hingezogen und dann wurde die ausgewählt und dann war das die erste, der erste Amateur, der mit ins All fliegen musste. Und es gab auch eine Übertragung in die Klassenzimmer des Landes von diesem Start. Und nach 50 Sekunden explodiert das Raumschiff.
Das war nicht so gut.
Das Raumschiff, die Rakete. Mhm. Also das sind vielleicht Sachen, also nicht ein heißes Handtuch fehlt mir, aber ich wäre jetzt auch nicht der Erste, der einsteigen.
Aber es gibt doch jetzt schon diese Leute, das heißt Mars 100 oder Mars 1000 oder so, gab es doch vorher schon mal, jetzt unabhängig von den Leuten, die da ihr Neubaugebiet da planen, gab es doch auch schon mal Menschen, die ausgewählt wurden über so ein Verfahren, dass wenn es denn soweit ist, dass sie dann die Ersten wären, die da hinkommen, aber ganz klar ohne Rückflugticket. Also die sollen die erste Truppe sein an Leuten, die den Mars bevölkern, die aber jetzt schon wissen, wenn das klappt, dann hundertprozentig einfach nur mal hinfliegen und dann bleibst du da auch, ne? Und das heißt, die mussten dann also psychologische Tests machen und so richtig, haben so richtig so ein Training gemacht. Ich weiß nicht, wo trainiert man Mars auf Fuerteventura oder so. Irgendwo, wo es halt schon mal so ein bisschen so aussieht, in Brandenburg. Und dann haben die so richtig eine Eignung überstehen müssen und mussten dann natürlich auch, und das ist, halte ich jetzt als Familie auch jetzt nicht für ein Kompliment, dass jetzt mein Sohn, meine Tochter, vielleicht sogar mein Vater, meine Mutter sagen, du, also sobald hier das Ding steht für den Mars, bin ich weg.
Ciao, ciao.
Und zwar für immer. Also ich habe keine tödliche Krankheit, mir geht's bislang gut, alles in Ordnung. Aber ich sag dir eins, wenn die morgen die Rakete entwickeln, mit der ich mich zum Mars schießen kann, ne, dann mache ich alles lieber, als mit euch hier am Abendbrottisch zu sitzen. Ne? Dann schieße ich mich zum Mars auf gut Glück ins Blaue hinein. Alles besser als hier bei euch. Das ist doch die Aussage.
Ja. Na, mir tun vor allen Dingen die Kollegen von Vox leid, die das Ganze dann, diese Schnapsidee begleiten müssen. Wie jemand da versucht, auf dem Mars
deutsches
Brot zu verkaufen. Ja.
Ich hätte noch einen Fernsehtipp für euch,
ja,
der nicht in Richtung Trash geht. Aber ich war wirklich...
Bitte? Was geht denn los?
ZDF, Mediathek. Es gibt eine Dokumentation, die heißt Der Maulwurf. Die müsst ihr euch reinpfeifen.
Geht es um Garten?
Nein, es geht um Folgendes. Ein dänischer Ex-Koch freundet sich an mit, wusste ich gar nicht, es gibt im Westen eine kleine, so eine Truppe, ja, eine Organisation, die extreme Fans von Nordkorea sind. Mhm. Extremste Fans. Also es sind halt so Musterkommunisten, die sagen, das ist das Beste und alles, was wir hier im Westen hören, ist halt Propaganda und. Da gibt's vor allem an der Spitze dieser Organisation steht ein Spanier und das ist der einzige Westler, der einfach ohne Visum kann der rein raus nach Nordkorea, ist da Best Buddy mit der Führerschaft und so. Und der propagiert das hier im Westen, dass man irgendwie für Nordkorea einsteht. Und dieser Koch ist in diese Organisation reingekommen und hat sich aber ganz schnell, ganz früh mit einem Dokumentarfilmer zusammengetan und war dann da Spitzel. Also hat sich verkabeln lassen, versteckte Kameras etc. Ist dann über die, und jetzt wird's absurd, über die auch nach Nordkorea gekommen. Und hat mit einem Schauspieler, nennt sich dann Mr. James und ist angeblich ein Ölmilliardär, tätigt der Waffengeschäfte in Nordkorea. Alles mit versteckter Kamera, alles mit versteckten Mikrofonen. Und es geht so weit, dass die kriegen so eine Broschüre hingelegt, da können sie aussuchen, Scud-Raketen, Panzer, atomare Sprengköpfe, Thermosprengköpfe und können da so mit einer Preisliste auswählen und dann bauen sie in Uganda wollen sie ein unterirdisches eine Waffenfabrik bauen mit Hilfe von Nordkorea und da müssen die Bewohner von dieser Insel vertrieben werden, da hängt dann die ugandische Regierung mit drin, also so ein weltweites Netzwerk an Waffenhändlern, die auch nach Syrien zum IS mit Waffen. Das geht alles von Nordkorea aus.
Ich habe aber das Angst, dass jetzt, weil du das jetzt schon weißt, dass du auch in Gefahr bist.
Wieso?
Ja, weil du heiße Informationen hast über diese ganzen Verbindungen.
Ja, hat jeder, der diese Doku sieht. Ja, das ist so unfassbar.
Sollen wir das gucken? Ist das nicht gefährlich?
Ja, jetzt lass doch mal die Geckerei. Wir gecken uns hier jetzt so. Das ist jetzt wirklich, es ist mal ein Fernsehtipp. Guckt euch das mal an. Das ist nämlich wahnsinnig spannend, vor allem, weil der Typ halt irgendwie mit Verkabelung ist zum Beispiel eine Szene, da sitzt er mit Nordkoreanern und dem Kontaktmann in einem Raum und dann sagen die, sie haben neue Geräte, die sind dafür da, Wanzen zu detektieren, ja, also zu erkennen. Und dann probieren die aus und er ist komplett am ganzen Körper verwanzt und verkabelt und ne, und dann schlägt das Ding aus und er kann das auf seinen Autoschlüssel beziehen, der da funkt. Also er hat da irgendwie vorm Haus noch so ein BMW und deswegen sagt er, das ist der Autoschlüssel, der kommt da durch und es ist wahnsinnig spannend und geil. Eine unfassbare Geschichte und du kriegst so eine Wut, weil man so ein bisschen einen Einblick kriegt, was es für eine Schattenwirtschaft ist im Sinne von Waffenhändlern, wie die Kriege befüttert werden, wie einfach es ist, auch irgendwie gerade in afrikanischen Staaten zu agieren und mit der Mithilfe der nordkoreanischen Regierung da zu agieren. Wahnsinnig interessant.
Wahnsinn. Und das muss man vor allem auch jetzt gucken, weil wahrscheinlich in der Mediathek ist das dann nur eine gewisse Zeit, ne? Ja. Und dann ist es wieder weg. Ja.
10 Jahre haben die gedreht an der Dokumentation. Der war 10 Jahre Spitzel.
Ach du liebes bisschen.
Der Maulwurf.
Ja.
Also ZDF-Mediathek.
Es gibt Leute, die tatsächlich für sowas sich noch mehr anstrengen als wir mit dem, was wir fürs Fernsehen herstellen.
Du, ich bin die ganze Zeit verkabelt und in circa 5 Jahren kommt eine Doku raus, die hat sich gewaschen, ey.
Oh Gott, um Gottes Willen. Ja. Schmötti,
ja.
Das kann ja nicht wahr sein.
Oder ich flieg zum Mars.
Ja, dann vielleicht schießen wir dich dann zum Mars, bevor das rauskommt.
Ja.
Ich wollte noch schnell meine zwei Lieblingsüberschriften aus der Bild-Zeitung sagen, aus den letzten Jahrzehnten.
Mhm.
Das ist einmal, russische Terrorraben fressen unsere Tauben.
Mhm.
Fand ich sehr, sehr gut, weil man sich das also gut vorstellen kann. Ne? Und die andere war, Dieter Bohlen flüchtet nackt in den Wald.
Das war,
könnt ihr euch daran noch erinnern?
Sehr gut erinnern, ja.
Dieter Bohlen, der irgendwie dachte...
Nee, da war ein Einbrecher.
Nee, er dachte, es wäre ein Einbrecher. Es waren aber nur die Polizei oder der Sicherheitsdienst, die nachschauen wollten wegen dem Fehlalarm. Und er hat das oben im Schlafzimmer gehört und ist dann nur mit einem T-Shirt ohne Unterhose, nur mit einem T-Shirt bekleidet und einer Schrotflinte, die er offenbar hat, über dieses Garagendach oder so abgehauen, also praktisch aus dem oberen Stockwerk ist er dann irgendwie runtergeklettert. Dann ist er durch seine parkähnliche Anlage, also ist er wahrscheinlich 2 Tage gelaufen, war immer noch auf seinem Grundstück und ist dann aber im Morgengrauen, ich war glaube ich so 00:30 nachts, wenn ich mich daran richtig erinnere, hat er bei den Nachbarn geklingelt, aber immer noch mit blankem Pullermann und einem T-Shirt bekleidet und dieser Knarre in der Hand. Also ich weiß, was denkt man, wenn man da die Tür aufmacht und da steht Dieter, also in der jetzigen Situation würde ich einfach sagen, ist durchgeknallt, ne? Kommt mit der Situation nicht zurecht. Ja.
Gottschalk im Nacken.
Viele Leute, die auf einmal jetzt in Rente gehen, kommen mit dem Übergang nicht so richtig zurecht. Aber das war ja noch weit vorher. Also ich hätte ihn jetzt erstmal reingebeten und ich hätte wahrscheinlich einfach so getan, als hätte er eine Hose an.
Ja.
Ich hätte das gemacht wie bei Dementen. Ich hätte ihn nicht aus dieser Welt rausgeholt. Ich hätte jetzt einfach das so ignoriert, hätte gesagt, das können ja dann die Kollegen von der Polizei besprechen.
Vielleicht mache ich das jetzt. Ich habe hier nämlich jetzt, wenn wir jetzt gleich aufhören, dann fahre ich nach Hause und habe frei.
Wisst ihr? Oh, schön.
Weißt du? Und vielleicht... lass die Hose mal weg.
Ja, durch den Garten.
Und geh in den Garten.
Ja.
Und ein bisschen. Oh, da gibt's aber auch lange Gesichter in der Nachbarschaft.
Ja. Wollte ich gerade sagen. Also, ne, da passt bitte auf, dass dich da nicht die Hundertschaft dann wegholt, weil die sind momentan überall unterwegs, gerade wegen Corona. Laufen die da überall lang auf den Spazierwegen und so.
Sag mal, machen wir dieses Jahr eigentlich wieder Summer Breeze?
Ja. Sag mal, hast du jetzt ein richtiges Boot auf, Pusteschmidt?
Nee.
Wann hast du denn das?
Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht.
Ich bin guter Dinge. Vielleicht habe ich im Sommer eins, ja.
Ja?
Ja.
Und muss man das dann auch wieder aufpusten, oder?
Nee, wenn alles gut läuft, nicht.
Einer faltet, einer klebt und los geht's. Ja? Da freue ich mich schon drauf.
Eventuell muss ich mein Aufpusteboot verkaufen, ja.
Ich habe kein Interesse an deinem Schrott.
Nee.
Ich habe schon genug Müll dir abgekauft. Ich habe selber ein Boot.
Jakob, Pusteboot?
Nein, Gottes Willen, bleib mir weg. Also ich bin ja froh, dass du da vielleicht mal ein richtiges Boot
aber weißt, was wir machen können?
Stellen kannst.
Man muss doch ein Boot taufen, ne?
Ja.
Wenn du ein Boot hast auf Pusteschmidt, ne?
Ja.
Dann müssen wir das ja irgendwie benennen. Das hat doch meist Frauennamen. Oder Boote haben immer Frauennamen, ne?
Nee, nicht zwingend, glaube ich.
Doch, so ist das. Die haben Frauen. Boote haben meistens Frauen. Also in der Tradition der Bootstauferei ist das, glaube ich, so. Und wir könnten doch hier bei Baywatch Berlin...
Komischer Name, Gorch Fock. Komischer Frauenname.
So, Gorch Fock. Meine Tante, was willst du?
Gorch Fock Schmidt. Gorch Fock Schmidt.
Nein, aber ich weiß gar nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es... Die Gorch Fock ist ja dieses Schulschiff, meinst du? Ne? Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Ist vielleicht auch gefährliches Halbwissen. Ich weiß aber, dass zumindest Frauennamen jetzt, also zumindest mal nicht unüblich sind. Sagen wir es so. Ja. Ich weiß nicht, wie, ob das alle sind oder so. Aber was wir machen können, ist auch völlig egal.
Okay.
Wir können ja, wenn du dein neues Aufpusteboot hast für Summer Breeze, ne? Dann kannst du es A von der Steuer absetzen, ist schon mal geil.
Aha.
Wenn wir das hier für unsere Zwecke nehmen. Das kannst du eigentlich machen wie die, wie von hier, wie heißt dieser Bekloppte, der da auf seinem Boot immer da beim Kanzleramt vorbeifährt und da Nachrichten macht.
Steingart.
Ja, ja, genau. Gabor Steingart. So können wir das eigentlich machen, nur
Podcast-Boot.
Genau, nur in seriös.
Für Idioten. Ach so, ja.
Nein, ja, für Idioten gibt's das schon. Ja. Nein, wir machen das in gut.
Ja.
Nein, für Idioten ist ja bereits für gesorgt. Und dann können wir hier ein großes Voting machen, wie das heißen soll, dein Schiff.
Ja, aber...
dann musst du das so nennen und da dran schreiben.
Ja, Jakob meinte schon mal, das müsste eigentlich Summer Breeze heißen.
Ja,
und dann habe ich gedacht, gute Idee. Und dann dachte ich aber, keine gute Idee, weil man ja dann schon von Weitem erkennt, also...
Da kommt Aufpusteschmidt, denke ich.
Da kommt Aufpusteschmidt.
Ja, aber wenn wir jetzt uns noch einen anderen Namen... Summer Breeze kann man ja trotzdem draufschreiben auf die andere Seite, damit du erkannt wirst.
Ganz klein.
Ja, aber dass wir hier noch so eine große Namensfindung noch ausrufen.
Nee.
Na, das besprechen wir,
das
wenn das soweit ist. Das
Inkognito-Boot wird das.
Aber muss das Summer Breeze automatisch auf einem Boot stattfinden? Ist das so eine Regel von
nee, ich frage erstmal, machen wir Summer Breeze?
Na, ich bin immer offen für einen Ausflug.
Ist das eine Tradition?
Das ist für mich eine Tradition.
Ja, wir können ja nicht alle 6 Folgen da machen. Das sind das Summer Breeze, waren noch letztes Mal 6 Folgen oder sowas.
Also
ne?
Wir ziehen durch, wir machen das wieder.
Ja, ja oder klar. Nicht, ja. Bist ja, du, ja. Man ja. Weiß ja nicht, was los ist. Kann man in Urlaub, kann man nicht in Urlaub, ist man eh zu Hause, ist man, mal sehen.
Wenn
ne?
Ich in Urlaub bin, dann tue ich es, als ob ich aber zu Hause bin. Damit ich ja keinen Ärger kriege mit den Hörern.
Ja.
Sag ich jetzt schon mal. Vielleicht bin ich in Italien, aber ich tue dann so, als ob ich zu Hause bin. Könnt ihr mich mal. Ja, man wird es nie wissen. Man wird es nie wissen.
Also wir sollten uns mal Gedanken machen, was wir da jetzt im Sommer machen.
Ja.
Also irgendein Ausflug wird
wird's ein
geben.
Ausflug muss
vielleicht haben ja die Hörerinnen auch irgendwie
wichtig ist
noch einen Vorschlag.
Ich will nur rein, es muss gemütlich sein, es darf nicht anstrengend sein und es muss mir Spaß machen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, da haben wir einen Konflikt.
Na, er will zum Mars.
Ja.
Okay, Leute, wir müssen uns jetzt tatsächlich ein bisschen vorbereiten auf Länder Berlin. Ja, was?
Die Probe ist jetzt.
Ja, wir brauchen jetzt nur keine Werbung machen für eine Show, die zum Hörzeitpunkt 2 Tage alt ist. Deswegen hoffen wir mal, dass das gut gewesen sein wird.
Aber nee, den Dienstag, wenn man es hört, man hört ja immer uns freitags, ne?
Ja.
Am Dienstag nächste Woche Teddy Teckelbrand und Anke Engelke.
Ah, super.
Kann es bessere Gäste geben im deutschen Fernsehen?
Nö.
Ja, eben.
Nee, sehr gute Gäste. Und irgendeiner singt vermutlich noch am Ende.
Ja,
ne?
Sicher.
Ja, schauen wir dann, wer es ist.
Jo.
Okay,
also?
Schmidt, bist du, kann ich mal kurz abfragen, bist du besser drauf als zu dem Zeitpunkt, wo du hier reingekommen bist?
Aber sicher, aber weil es
bist
ist
du
vorbei.
Nämlich echt?
Es ist vorbei.
Nein, wir haben dich auch ein bisschen geknackt.
Naja, ein bisschen, ja.
Ein
bisschen
ja. Du Krustentier. Tschüss, alles Gute, alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.